Hallo und herzlich willkommen bei der 105. Episode des Wechselzone Podcast. Mein Name ist Adrian und wir haben heute für euch eine sehr interessante Episode bzw. einen sehr interessanten Interviewgast in der Wechselzone, und zwar den Sebastian Reinwand. Sebastian war bis Mitte, Ende letzten Jahres noch ein Langstreckenläufer mit einer Marathonbestzeit von 2 Stunden 15. Zum Ende letzten Jahres ist er auf Langdistanz-Triathlon umgesattelt und bereitet sich momentan auf die Langdistanz in Rot vor. Und nicht nur das, Sebastian hat auch ein sehr ehrgeiziges Projekt vor und möchte in Rot zum einen unter 8 Stunden finishen, zum anderen möchte er den Marathon in 2 Stunden 30 laufen. Ein sehr ehrgeiziges Projekt, das in Triathlon-Kreisen sehr kontrovers besprochen wird momentan. Umso mehr freue ich mich jetzt auf das Interview. Ich selbst konnte leider nicht dabei sein. Ich bin aus beruflichen Gründen verhindert worden, konnte nicht teilnehmen und bin jetzt auch sehr gespannt, was der Sebastian zu erzählen hat. Und gebe somit an den Lukas und an den Thomas ab und viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo, wir haben uns einen Interviewpartner geangelt, wo ich persönlich sehr stolz drauf bin, dass er sich auch Zeit für uns genommen hat. Aber auch erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Der Thomas ist nämlich auch dabei.
Schönen guten Abend, ja.
Genau, und unser heutiger Gast ist der Sebastian. Ich sag jetzt einfach mal Sebastian, den Rest kannst du ja übernehmen. Wer bist du? Und erzähl erstmal, wer du bist.
Ja, hallo erstmal. Also gut, ich bin Sebastian Reinwand. Die meisten Triathleten haben jetzt ja wahrscheinlich nach meiner Ankündigung bei der Pressekonferenz in Rot schon gehört. Und es gab ja auch schon einen Podcast bei Pushing Limits und bei Trimark gibt es einen Blog von mir jetzt. Ich habe vom Marathonlaufen mehr oder weniger professionell zum Triathlon gewechselt und ich glaube, etwas für Aufregung gesorgt, dass ich gesagt habe, ich möchte das Ganze unter 8 Stunden machen und in Rot. Genau, und deswegen sprechen wir jetzt hier uns auch.
Genau, wir sind uns selber, glaube ich, so ein bisschen, also unter unserer Wechselzone-Community, sag ich mal, so ein bisschen unschlüssig, was eigentlich so das Schwierigere von deinen zwei Vorhaben ist. Du willst ja nicht nur Sub 8 laufen, sondern auch den Marathon unten in 2:30. Und das ist, nach so viel Radkilometer und Schwimmkilometer doch sehr recht, ein hartes Stück Arbeit, würde ich mal behaupten.
Ja, also einfach wird die Sache sicherlich nicht, ne? Aber ich habe mir natürlich bei der ganzen Überlegung schon Gedanken gemacht, ob das möglich ist, und habe mich auch natürlich mit einem oder anderen Trainer auseinandergesetzt, und habe natürlich auch einen Trainer. Und wir sind zumindest zu dem Schluss gekommen, dass es nicht unmöglich ist, aber es ist natürlich so eine Langdistanz. Ich habe gesagt, auch weiß ja auch jeder, keine Erfahrung darin, und am Ende sind drei Disziplinen im Stück auch noch ein bisschen was anderes als ein Rechenbeispiel am Computer. Aber das ist für mich jetzt zumindest auch die Sache, die es interessant macht, im Prinzip so ein Rechenexperiment in die Realität umsetzen zu wollen.
Ja, gut, bevor wir jetzt zu weit nach vorne preschen, wollte ich dich einmal nochmal so ein bisschen zur Einordnung für diejenigen, die dich nicht kennen, dass du mir vielleicht so mal, wenn du es jetzt so aus dem Kopf weißt, so deine momentanen Rekorde, so auf 5, 10, Halbmarathon, Marathon wirst du wissen.
Ja, also ich bin auf der Bahn, sagen wir 5000 Meter, bin ich 13,56 gelaufen, 10.000 Meter 29,16, Halbmarathon 65,09 und Marathon 2,15,27.
Also kann man sagen, in Deutschland schon einer der schnelleren Jungs. Ne?
Ja, also sagen wir so, deutsche Top 8 war ich so meistens, und zweimal hatte ich Glück und habe eine Einzelmedaille gewonnen. Mhm. Aber so grob deutsche Top 8, sag ich mal, war ich eigentlich immer bei den Meisterschaften, ja, wo ich Wert drauf gelegt habe.
Genau, das heißt aber, man kann auch sagen, du warst bis jetzt, hast du den Laufsport auch professionell betrieben, also warst quasi auch Profiläufer. Oder wie war so dein Werdegang im Läuferbereich? Ich glaube, du kommst aus dem Roter Landkreis, deswegen wahrscheinlich auch so der Draht zur Challenge Rot. Aber
genau.
Du bist ja jetzt auch keine 20 mehr, das heißt, du hast ja bis jetzt schon ein bisschen was gemacht. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie so dein sportlicher Werdegang war.
Ne? Ja, also sag mal, begonnen habe ich mit dem Laufen so in einem ordentlichen Laufverein 2003. War mir relativ schnell klar, dass ich das möglichst viel Zeit in meinem Leben damit verbringen will. Also war da quasi Feuer und Flamme von Anfang an, habe mich da hochgearbeitet. Sag mal, 2005 waren meine ersten deutschen Jugendmeisterschaften. In der zweites Jahr Jugend B müsste das gewesen sein. Da war, habe ich mich quasi als Vorletzter qualifiziert, sozusagen mit der Norm. Dann so 2006, 2007 waren dann A-Jugendmeisterschaften. Da habe ich zumindest von zwei Läufen mal in den A-Lauf schon geschafft und war, glaube ich, auch müsste es lügen, 14. oder so. Und habe mich dann auch beim Studium dazu entschlossen, nach Regensburg zu gehen, einfach weil dort ein professioneller Laufverein war oder das professionellste, was es in Deutschland gibt, wenn man Studium und Sport vereinbaren möchte. Da bin ich dann von 2009 bis 2012 in Regensburg gewesen, war dann mit dem Studium fertig und bin dann zurück in die Heimat, habe dort bei der Firma Memmert gearbeitet, also bei uns in der Region ein Unternehmen, die eben sehr stark auf den Sport damals gesetzt haben. Wo ich dann auch die Möglichkeit hatte, eben mit einer mehr oder weniger Halbtagsstelle auch meinen Sport ziemlich frei zu machen. Im Laufen geht es immer ganz gut mit Arbeit nebenbei, weil man so reine Laufzeit hat man vielleicht so irgendwie 12, 13, 14, 15 Stunden. Das kriegt man noch ganz gut unter. Und habe dort aber Ende 2016 aufgehört und dann eigentlich mich mehr professionalisiert, sag ich mal. Habe dann noch bei einem ehemaligen Trainingskollegen, der auch Triathlon Langdistanz gemacht hat, hatte 808 Bestzeit bei dem in der Firma gearbeitet, nebenbei, und aber auch schon als Trainer gearbeitet und seitdem eigentlich, würde ich jetzt sagen, eher selbstständig und so halb professionell so mein eigenes Ding gemacht. Und jetzt als Triathlet mache ich allerdings nichts mehr außer Sport und noch ein bisschen Trainerdasein nebenbei, weil einfach die Trainingszeit so viel mehr ist jetzt im Vergleich zu vorher.
Und wie kam bei dir so der Schluss? Du warst ja, sag ich mal, schon relativ erfolgreich, gerade so jetzt in den letzten Jahren, was das Laufen anging, dass du gesagt hast, so, ich mache jetzt einen Cut und das Laufen und wechsle jetzt Richtung Triathlon. Weil du hättest ja auch sagen können, ich probiere nochmal irgendwo, weiß ich nicht, meine Marathon-Bestzeit zu verbessern oder wie auch immer.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache jetzt den Sport ja auch schon ein paar Jahre, 15 Jahre oder was das jetzt waren. Jetzt ist mir mal, sag mal, ich bin drei ernsthafte Marathons gelaufen. Davon ist einer mit einem DNF geendet wegen Wadenkrämpfen. Einer ist bei 2,19 geendet und der letzte, was mir jetzt raus, ist mir jetzt relativ gut rausgerutscht mit 2,15. Und da muss man jetzt sehen, was kann man noch erreichen. Also ich durfte irgendwie bei einer Europameisterschaft im eigenen Land laufen. Also es war so immer so mein Traum als Läufer, einmal Nationaltrikot tragen. Und ich glaube, was viel geiler ist als im eigenen Land und dann, wenn man die Stimmung in Berlin erlebt hat auf der 10-Kilometer-Runde, gibt es dann eigentlich nicht mehr. Und Olympia ist für mich jetzt einfach unrealistisch, muss ich ganz ehrlich sein. Und da habe ich mir auch überlegt, gut, wo willst du hin? Läufst du eine halbe Minute schneller, eine halbe Minute langsamer? Wen interessiert das? Interessiert mich das überhaupt noch? Ist das für mich jetzt das, wofür ich brenne, da nochmal alles reinzulegen? Oder nutze ich da meine, ich bin ja sagen wir körperlich auf, in der Höchstform meiner, in der Blüte meiner Leistungsfähigkeit, nutze ich das einfach, um da im Triathlon auch das Maximum für mich rauszuholen, weil dass ich den Triathlon irgendwann machen will, war für mich eigentlich schon immer klar, ne?
Ja gut, wenn also, man aus der Gegend kommt, dann kann man wahrscheinlich nicht anders.
Genau, ja, man hat ja sämtliche Bekannte, Freunde sind ja eigentlich im Prinzip Triathleten oder haben den Triathlon gemacht. Und da wird natürlich auch immer viel spekuliert, ne, und rumgerechnet, naja, was könnte ich nicht, ne? Und ich bin einfach so vom Typ her, sagen wir, Leistungssportler und deswegen kommt für mich jetzt auch halt schwer in Frage, war für mich schwer vorstellbar, das einfach mal zum Spaß zu machen als Age-Grouper oder so mit, sag ich mal, weniger Training. Ich teste halt gerne da meine körperliche Leistungsfähigkeit bis an die Grenze aus und ich sag jetzt mal, die war im Marathon auch weitgehend erreicht auf, sag ich mal, eine Minute hin oder her, wo dann auch mal Tage eher die Bedingungen oder die Tagesform entscheidet. Und deswegen war das für mich eigentlich der Schritt, da auf den Triathlon jetzt zu gehen, weil ich jetzt noch die Chance habe, mit 31, jetzt dann 32, das paar Jahre auf einem hohen Niveau zu machen.
Ja, vor allen Dingen ist da, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Gefühl, dass man sagt, man hat dann fürs Laufen so seinen Abschluss, wenn du sagst, die Europameisterschaften waren für dich auch so ein Ding, wo du stolz drauf sein kannst. Und alles andere wäre dann vielleicht eher so hingeplätschert, dass man das Kapitel abschließt und dann was Neues startet. Und ist ja vielleicht auch für Motivation, also in Richtung Motivation, eine ganz, ganz vernünftige Entscheidung gewesen dann, ne?
Ja, genau. Also für mich ist einfach jetzt das, ich habe jetzt ein sehr großes Ziel, ne? Das ist für mich einfach aber auch wieder die Motivation, dass ich sage, okay, dafür brenne ich, ne? Also ich, für mich war ganz ehrlich, muss ich sagen, nach der Qualifikation für die Europameisterschaft, war die Luft schon so fast so ein bisschen raus, ne? Wenn du dann weißt, okay, jetzt hast du das geschafft, die Sache ist jetzt eigentlich gelaufen, ne? Jetzt die, und die Europameisterschaft ist quasi, on top. Weil dass das keine Bestzeit wird bei so einer Europameisterschaft, war klar, im Hochsommer da zu laufen bei 30 Grad. Ne? Also wir hatten am Mittwoch vorher 37 Grad in Chiembaum da im Trainingslager. Da wusste auch jeder, dass das am Sonntag in Berlin nicht besser wird.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Werdegang. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, man braucht ja irgendwie ein Ziel, das man sich stecken kann. Und ja, also ich meine, du könntest natürlich sagen, du willst einfach mal was finishen, aber ich glaube, du bist dafür auch genug Profisportler gewesen, dass du gesagt hast, das kommt eigentlich so nicht in Frage. Du brauchst ein Ziel, du brauchst ein richtiges Ziel. Und dann hast du gesagt, ja, Sub 8 soll es auf jeden Fall werden.
Genau, so ungefähr war die Überlegung. Also ich will ja keinem zu nahe treten und sagen, jetzt hab nein, wäre nichts wert. Das ist so ganz und gar nicht. Aber man muss natürlich schauen, wo man herkommt und wie viel Zeit ich habe dafür. Ich kann das jetzt professionell machen. Da wäre jetzt, sag mal, so selbstbewusst bin ich zu sagen, Sub 9 wäre jetzt nicht die Riesenherausforderung. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das als Profi machen, dann habe ich zumindest auch den Anspruch, schneller zu sein als die erste Frau.
Das wird ja dieses Jahr mit Laura Philipp dann schon ein hartes Unterfangen wahrscheinlich. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch zugeben, ich mache ja auch im Prinzip, mein Plan ist ja, ein Frauenrennen zu machen bis zur zweiten Wechselzone. Und entweder ich laufe dann 2 Stunden 30 oder ich laufe keine 2 Stunden 30. So steht und fällt das Ganze, ne? Also ich werde mit auf Biegen und Brechen nach 5 Stunden 30 da in die Wechselzone kommen und dann schauen, was die Beine hergeben. So ist mal der Plan jetzt.
Hast du denn für dich irgendwie, weil du sagst ja, halt, es sind ja im Grunde zwei Ziele, die du jetzt für dich so formuliert hast. Einmal dieses Thema Sub 8 und dann die 2:30 im Marathon, die ja eigentlich, wenn man es jetzt vergleicht, schon deutlich krasser wäre, weil Sub 8, sag ich mal, haben schon verhältnismäßig viele Triathleten gemacht. Ist zwar immer noch eine absolute Topzeit, auch international gesehen, aber diese 2:30 ist halt irgendwas, was im Triathlon bis jetzt so überhaupt noch nicht greifbar war. Das heißt, das sticht schon raus. Ist das auch für dich so, dass du sagst, du legst schon jetzt mehr darauf an, die 2:30 zu knacken und die 8 Stunden wird so halt mitnehmen, weil das einfach von den Rechenbeispielen jetzt so passt? Oder sagst du, du willst schon auch darauf gehen, dass du das beides schaffst?
Ja, also mein erster Gedanke war schon, eine Langdistanz zu machen und 2 Stunden 30 zu laufen. Einfach weil es eben noch nie einer gemacht hat. Und dann kam eben so in der Überlegung der Rechenbeispiele dabei raus, dass es eben auch für Sub 8 reichen könnte, wenn man das alles zusammensetzt. Genau, also ich habe halt auch überlegt, gut, macht Sinn, vielleicht absichtlich noch langsamer Rad zu fahren. Aber irgendwann muss man ja auch irgendwie einen Kompromiss finden aus, wie lange sitze ich da und wie viel schone ich mich. Sag ich mal, der Fritz Buchsteller, bei dem ich das Fitting natürlich auch gemacht habe, der mich da unterstützt, er sagt immer, wenn der Hintern wehtut, dann muss man mehr drücken. Weniger Druck auf den Sattel kommt, ne? Aber kann natürlich auch nicht unendlich mehr drücken und bei 4 Stunden oder 4,5 Stunden und ein bisschen mehr, sollte man sich auch gut überlegen, wie viel mehr man drückt, mit Sicherheit. Aber ja, klar, also ich möchte natürlich schon möglichst die 2:30 da knacken.
Ja, ich sag mal, weil vor allen Dingen, es ist ja auch irgendwann, Langdistanz ist ja auch immer viel so ein Energiethema, also ein energetisches Thema. Und je länger du unterwegs bist, desto mehr Energie verbrauchst du natürlich auch. Egal, auch wenn du, selbst wenn du jetzt langsamer bist, verbrauchst du, ne, wenn du eine Stunde länger Rad fährst, trotzdem mehr Energie, als wenn du ein bisschen schneller gefahren bist. Aber dafür eine Stunde weniger am Rad gesessen hast. Und für die 2:30 wirst du ja wahrscheinlich noch, sag ich mal, relativ gut gefüllte Kohlenhydratspeicher brauchen, damit du die umsetzen kannst, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Also jetzt rein von meiner, ich werde natürlich an dem Tag definitiv nicht die Leistungsfähigkeit haben, die ich zu Bestzeiten hatte. Also ich werde da jetzt nicht wie vorher im Training eine 2:30 in Anführungsstrichen joggen können. Das ist mir schon auf jeden Fall klar. Vor allem, da ich jetzt ja leider eine unvorhergesehene 5-monatige Laufpause hatte, hinke ich meiner Laufform auch noch etwas hinterher. Bin aber durchaus zuversichtlich, dass das, also weiß ich aus der Erfahrung, dass das jetzt in den 12 Wochen, die mir noch bleiben, mit der Laufform schon hinhauen wird. Aber es wird natürlich auch definitiv nicht ganz einfach und die Ernährung und die Kalorienaufnahme wird sicherlich auch eine Rolle spielen, aber ich habe mir natürlich dazu meine Gedanken gemacht und dazu mache ich natürlich auch eine Leistungsdiagnostik in regelmäßigen Abständen. Da geht ja genau hervor, wie viel Kalorien ich zuführen muss, in wie viel Zeit, um zumindest energetisch aufgefüllt dazustehen oder genügend gefüllt dazustehen, um noch einen Marathon zu laufen. Und der zweite Teil wird dann natürlich der muskuläre Teil. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Das eine ist ja quasi, was kann ich herz-kreislauf-mäßig leisten und wie viel Energie muss ich zuführen. Und sollte das alles geklappt haben, muss ja trotzdem noch die Muskulatur mitspielen. Deshalb sind da schon einige Faktoren.
Wird das denn in Rot dein erster Triathlon sein oder hast du, sag mal, hast du jetzt auf dem Weg dahin noch ein paar Stopps geplant oder hast du vielleicht in der Vergangenheit schon mal irgendwo eine Sprint oder eine olympische Distanz mitgemacht?
Also abgesehen von einem Schultriathlon, an dem ich nur noch vage erinnern kann, hatte ich bisher keinen Triathlon, aber ich werde natürlich vorher noch wo starten. Also Heilbronn wird mein erster sein, die Mitteldistanz. Und ich werde auch 14 Tage vor der Challenge in Rote Triathlon mitmachen. Das ist dann ähnlich wie meine Marathonvorbereitung, sag ich mal. Also ich sehe so was bis jetzt war Grundlagentraining und jetzt kommen die 12 Wochen spezifische Vorbereitung, so habe ich das im Marathon auch immer gemacht. Und dann mache ich 6 Wochen vorher, bin ich einen Halbmarathon gelaufen, dann mache ich jetzt eine Mitteldistanz und 14 Tage vorher, damit es einmal wehtut, bin ich in meinen Zehner gelaufen und jetzt mache ich halt eine olympische Distanz. Und so viel mehr passt jetzt dann in 12 Wochen Training auch nicht mehr rein und ich habe auch, muss ich auch von vornherein sagen, ich habe auch keine Zeit mehr da zu tapern und mich da speziell vorzubereiten, aber das war im Marathontraining oft auch nicht anders. Also ich bin auch schon im Marathontraining mal einen Halbmarathon in nur 67,01 gelaufen, aber bei meiner Marathonbestzeit die zweite Hälfte in 66,52 oder so. Also wenn man dann ausgeruht ist, geht schon immer nochmal etwas mehr, aber da mit dem Kompromiss muss ich jetzt leben, dadurch, dass ich eben im Vorfeld einiges an Training verpasst habe, dass ich jetzt nicht mehr noch auf olympische Distanz und Mitteldistanz da noch das Maximum rausholen kann und da vielleicht auch nicht so gut aussehe. Aber ja, wir werden sehen, worauf es hinausläuft.
Aber grundsätzlich planst du jetzt erstmal nur für die eine Saison, oder hast du gesagt, du möchtest jetzt auch schon Triathlon, wenn dir das zusagt, könntest du dir auch vorstellen, da länger in dem Bereich auch als Profi tätig zu bleiben?
Ja, also ich mache das Ganze natürlich schon, den Sport nicht nur um ein Rechenbeispiel auszuprobieren, sondern weil ich auch Bock drauf habe. Also es ist natürlich, und ich werde definitiv ein zweites Jahr machen, weil wenn ich es nicht schaffe, dann trete ich auch nochmal an und wenn ich es schaffe, dann sowieso. Also
Was mir sich für eine Frage stellt, ist, du hast jetzt quasi zwei Ziele ausgegeben. Das eine ergibt sich so ein bisschen aus dem anderen. Aber was ist dir denn persönlich wichtiger, wenn du zum Beispiel siehst, dass die 8 Stunden halt davonrennen, aber die 2:30 kannst du ja trotzdem nochmal angehen? Oder willst du auf jeden Fall unter die 8 Stunden bleiben und da kannst du auch 2:33 sein?
ja, also ich sag mal so, ich betrachte es, wenn ich 2:30 gelaufen bin und ich habe am Ende 8 Stunden 3, betrachte ich das jetzt auch nicht für mich persönlich jetzt nicht unbedingt als große Niederlage, ne? Also ja, schwer zu sagen. Also ich werde, wie ich schon gesagt habe, im Prinzip in Anführungsstrichen auf Biegen und Brechen nach 5:30 den ersten Schritt aus der zweiten Wechselzone setzen. Und dann sehen, ob es für 2:30 reicht oder nicht. Also ich kann ja, es macht weder Sinn für mich, schneller Rad zu fahren, um zu sagen, ich habe einen größeren Puffer. Also nochmal, und dann werde ich halt schauen, dass ich das Tempo anlaufe, und sehen, wie weit ich damit komme, sozusagen. Also ich habe jetzt von den Koppelläufen her, ich habe noch keine schnellen Koppelläufe gemacht, aber die Läufe, die ich gemacht habe, fühle ich mich zumindest schon mal nicht schlecht, ne? Also ich bin jetzt mein letztes Wochenende mal, das war mit Babyjogger sogar. Es waren jetzt auch nur 10 Kilometer nach 4 Stunden GA1 fahren am Zeitfahrrad. Also es ist noch keine Aussagekraft, aber da bin ich irgendwie 10 Kilometer gelaufen. Die letzten 5 müssten so um die 3:40 gewesen sein. Was ja schon in Richtung des Renntempos geht, wenn man mal den Babyjogger noch weglässt. Da habe ich mich jetzt sehr gut gefühlt. Ich hatte aber auch schon einen Tag, da bin ich dann 3:50 gelaufen. Und also es hat sich jetzt zumindest an dem Tag energetisch mal schlecht angefühlt, ne? Da bin ich auch mal in den Hungerast reingelaufen, muss ich zugeben. Habe aber natürlich mich auch nicht da extrem viel verpflegt. Das weiß natürlich auch. Ich teste natürlich auch so ein bisschen aus, mit wie wenig komme ich aus. Ich gehe schon immer erstmal, ich warte mal, bis ich Hunger habe, was mein Wettkampf natürlich nicht macht. Und ja, dann muss man eben, denke, jetzt ist es noch zu früh, um das ganz genau zu sagen, worauf es hinausläuft. Aber ich habe zumindest aktuell ein gutes Gefühl im Training, muss ich sagen, was so die Koppeleinheiten angeht, und auch meine Laufform kommt langsam wieder. Das ist aktuell das, weshalb ich noch ein bisschen Probleme habe, alles so ganz genau einzuordnen, weil ich eben auch definitiv noch nicht meine Laufform habe.
Das wäre jetzt halt auch so eine Frage, da du ja, wie du sagst, 5 Monate außer Gefecht warst, hast du ja auch Anfang des Jahres erst quasi richtig ein bisschen in die Vorbereitung gegangen. Wie kritisch siehst du das dann für dein Vorhaben, dass du jetzt letztes Jahr nicht so trainieren konntest, wie du wolltest?
Ja, also ich hatte natürlich eigentlich schon vor, das Ganze abzusagen. Dann habe ich ja nochmal eine Leistungsdiagnostik gemacht und dann kam eigentlich raus, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Und ich dachte, okay, dann hopp oder top, jetzt machen wir das halt, wenn es die Leistungsdiagnostik zumindest zu dem Zeitpunkt hergibt. Und ich habe auch seit der Leistungsdiagnostik, die ist jetzt 6 Wochen her, ich mache nächste Woche die nächste, noch bei Weitem, zumindest im Laufen, nicht das trainiert, was ich wollte, weil ich mit meinem Knie noch vorsichtig sein musste. Aber jetzt zum Beispiel seit den letzten 14 Tagen kein einziges Zwicken mehr im Knie verspürt. Also das sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Bin jetzt auch schon wieder 28 Kilometer gelaufen. Und die waren auch schon in einem ordentlichen Tempo, wo ich sage, beim nächsten Mal laufe ich schon 4 Kilometer mehr und in 3 Wochen bin ich eigentlich da, wo ich sein muss, was die Longruns betrifft. Von daher, ja, ist natürlich ein Ritt irgendwie auf der Rasierklinge. Aber was habe ich auch zu verlieren, ne? Also ich habe noch kein Triathlon gemacht, ich kann eigentlich nur Erfahrung gewinnen. Und für mich kam jetzt auch nicht in Frage zu sagen, naja, jetzt hast du irgendwie noch 6 Monate, ein Jahr später, also 1,5 Jahre, mich auf einen Wettkampf vorzubereiten, macht für mich einfach auch keinen Sinn. Und wenn die Sache schief geht, dann nehme ich es als Erfahrung und habe dann 12 Monate Zeit, vielleicht das Ganze noch in Anführungsstrichen seriöser anzugehen oder halt mit einer länger gezogenen Vorbereitung. Ich profitiere natürlich, denke ich, schon aus 15 Jahren Leistungssport, was ja sagt, normalerweise wäre das mit dem Training, das ich jetzt an Lauftraining mache oder noch zur Verfügung habe, nicht möglich, auf so einen Stand zu kommen. Aber ich weiß halt auch aus vergangenen Verletzungen oder Pausen, wie schnell ich wieder fit werde, einfach aus den Jahren, aus denen ich profitiere, die ich halt schon in mir habe. Der Körper erinnert sich ja einfach irgendwann auch
Und ich denke, du hast ja auch ein
schnell.
ganz gutes Netzwerk um dich herum mittlerweile aufgebaut. Ich glaube, du machst deine Trainings- oder Leistungsdiagnostik ja bei Pro-Athletes zum Beispiel. Die haben ja
Genau.
auch gerade im Triathlon eine unheimliche Expertise und können ja da auch wahrscheinlich viele, viele nützliche Tipps geben, was die Trainingsgestaltung angeht, was dir jetzt vielleicht als reiner Läufer noch fehlt, ne? Dass da irgendwie Zusammenhänge klarer werden etc.
Ja, genau. Und vor allem im Radfahren. Also ich muss sagen, ich habe ja vom Radfahren im Prinzip keine Ahnung, ne? Ich fahre natürlich mit Wattmesser. Und in manchen Tagen geht es irgendwie gut bei 230 Watt oder so. Und an manchen Tagen nicht mehr, oh, das geht aber schwer heute. Und dann habe ich auch Tage, wo ich denke, 250 Watt, das fühlt sich an wie Rekom fahren. Also habe ich einfach noch zu wenig Erfahrungswerte, aber da können die mir ganz gut helfen. Und ich habe natürlich auch mit meinem Haupttrainer, dem Christoph Großkopf, den kennen zwar jetzt die meisten nicht, aber der hat auch sehr, sehr viel Erfahrung, trainiert den Johnny Zipf, trainiert eine Bundesligamannschaft in Bonn, hat einen Lehrstuhl Triathlon in Köln und natürlich mit Sebastian Zeller, den ich jederzeit fragen kann, oder auch mal Johann Ackermann, der quasi so das Gegenteil von mir ist, also ist quasi der Radfahrer. Den kann ich mich ab und zu mal austauschen und frage ich den da viel übers Radfahren. Und genau, also so ein Netzwerk ist einfach wichtig, dass man jetzt, ich habe jetzt ja quasi keine Zeit, da mal auszuprobieren und große Fehler zu machen. Deswegen verlasse ich mich da im Prinzip blind auf die Leute, die auch, denke ich, genügend Expertise bewiesen haben
Ja. Und
in ihrem Fachgebiet.
ich meine, dann hast du ja noch, deswegen hast du dir wahrscheinlich ja auch mit Rot ausgesucht, weil es halt, ne, dein Heimrennen ist sozusagen, du bist damit groß geworden. Aber glaubst du denn auch, dass dir das im Rennen selber jetzt einen Vorteil verschafft? Weil du kennst natürlich die Strecken, du hast jetzt die Möglichkeit, auf dem Rennkurs zu trainieren. Denkst du, das wird sich auch da positiv bemerkbar machen oder meinst du, das ist eher egal?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also einmal der Vorteil, ich schaue, dass ich jede Woche mindestens einmal diese Challenge-Runde fahre, um da alles in- und auswendig zu kennen, die ganzen Kurven. Also da muss ich einfach sagen, ich bin auch jetzt technisch am Rad nicht besonders fit, also was Abfahren und sowas betrifft. Deswegen macht Sinn. Ich kenne die Strecke in- und auswendig und jede Kurve. Und dann ist natürlich der Heimvorteil, also ich denke, in der Triathlon-Szene ist Rot hinreichend bekannt für die Stimmung und das Publikum. Und wenn man da als Lokalathlet antritt, ist das Ganze nochmal was anderes, ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, mein ehemaliger Trainingspartner, das war Dorian Wagner, der hat auch aktuell noch den Landkreisrekord mit 8,19, hat eine Bestzeit von 8,08, also der hat auch gesagt, das ist halt schon was anderes, ne? Wenn ich an jeder Ecke jemand kennt, an der Rad- und an der Laufstrecke, da spürst du halt schon den Rückenwind von den paar tausend Zuschauern, die da hinter dir
Ich meine, das
stehen.
ist in Rot ja sowieso so. Man wundert sich ja immer, welche in Anführungsstrichen unbekannten Athleten die da noch mit Namen kennen. Und wenn man dann einen Local hat, dann wird der natürlich besonders nach vorne gepusht. Ne? Das kann ich mir
Ja,
gut vorstellen. Ja.
das ist halt im Prinzip familiär. Also Rot ist ja im Prinzip eine Kleinstadt und deswegen sind die Profis sind ja auch nicht im Hotel untergebracht, sondern bei Homestays, bei Familien, wo sie zum Teil schon seit Jahren sind. Das macht das Ganze ja so familiär und so speziell in Rot. Einfach. Und genau, das ist halt einfach, ja, daheim ein Rennen ist immer schön. Ne? Wie ich sage, jetzt ein Marathon in Berlin, das war einfach auch halt ein unglaubliches Gefühl, wenn ich halt da nur da rennst und du merkst richtig, wie die dich halt da mehr anfeuern, weil du da ein Deutscher bist auf der Laufstrecke. Und so wird es halt in Rot, denke ich, ähnlich sein.
Also, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ist es ja quasi eine Win-Win-Situation für dich. Wenn es läuft, wenn du auf dem Kurs bist, dann tragen dich die Leute quasi zum Ziel. Und wenn es halt nicht läuft, da gibt es, glaube ich, auch genug Leute, die du kennst, die dir auch helfen können, noch, gell? Dich nochmal einen Schritt nach vorne bringen.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall.
Pass auf, ich würde sagen, wir haben ja relativ viel jetzt auch über das ganze Thema Training und Vorbereitung aus Trainingssicht oder aus physiologischer Sicht gesprochen. Jetzt ist eine Langdistanz ja auch viel Kopfsache und ja, viel mentale Sache. Wie gehst du da an das Thema ran, an die Langdistanz? Sagst du lässt das einfach auf dich zukommen oder hast du da auch irgendwie eine Strategie oder vielleicht auch aus deinem Leistungssport-Hintergrund was, wo du dir ja, das ganze Thema so mentale Vorbereitung für das Vorhaben? Weil du bist ja, ich sag mal, wenn du eine Marathon-Bestzeit von 2:15 hast, da dauert für dich ein Wettkampf 2 Stunden 15. Das ist ja was anderes, als wenn du 8 Stunden wie bei einer Langdistanz unterwegs bist. Da spielt der Kopf ja auch eine ganz andere Rolle. Ja, wie gehst du damit um oder wie bereitest du dich da vor?
Ja, also ich sag mal, ein Stück weit lasse ich es auf mich zukommen. Auf der anderen Seite, zumindest muss ich jetzt aus Läufersicht sagen, bisher, klar, ich bin da selten länger also die längsten Läufe, die ich in meinem Leben gemacht habe, waren 2 Stunden 40. Aber ich habe einfach Spaß dran, sage ich mal, in einem schnellen Flow mich lange zu bewegen. So, weiß nicht, wie ich es genau ausdrücken soll. Also jetzt beim Laufen, wenn du so einen Long Run machst, die längsten Läufe waren 45 Kilometer, wenn du da so ein Tempo irgendwie plus minus 3:30 läufst, das ist jetzt auch nicht unbedingt locker, aber das ist halt irgendwie kontrolliert schnell, sage ich mal, jetzt beim Laufen. Und so ähnlich habe ich zumindest beim Radfahren, wenn ich jetzt mal das Langdistanztempo fahre, auch das Gefühl, also es ist ja nicht hochintensiv, das wird ja erst über die Dauer eine
Genau.
Belastung, aber es ist jetzt keine Quälerei, sondern in Anführungsstrichen ein Absitzen. Aber ich sag mal, also das ist was mir liegt. Also denke ich, dieser Flow in einer mittelhohen Intensität, das durchzuziehen. Und ich glaube, es wird einem da auf der Strecke nicht langweilig. Und man sieht ja trotzdem Leute oder hat jemanden vor sich, worauf man sich konzentrieren kann. Das ist eher im Training vielleicht mal langweilig, wenn man da irgendwie 4 Stunden alleine unterwegs ist. Aber ich mache mir jetzt zumindest noch keine Gedanken, also ich mache jetzt keine Sorgen, dass es mir langweilig wird bei dem Wettkampf oder dass ich da motiviert
Ja, ich sag mal so, an Langeweile hatte ich jetzt auch weniger gedacht, ehrlicherweise. Ich sag mal, mehr so in Richtung, ich sag mal, wenn du einen Marathon läufst, dann sag ich mal, bist du unterwegs und das ist ja im Grunde so generell Läufe sind ja eigentlich Wettkämpfe, die sind ja relativ gut planbar. Ich sag mal, die Zeit ist überschaubar, die Strecke ist überschaubar und du hast ziemlich wenig Unwägbarkeiten. Das sieht ja bei so einem Triathlon über die Dauer und über die Distanz schon anders aus. Da können ja unheimlich viele unvorhergesehene Sachen passieren. Ne, sei es das, weiß ich nicht, Defekte oder Wetterbedingungen können einen riesen Einfluss haben. Oder Magenprobleme, die auf einmal auftreten. Ist das was, wo du dich jetzt mit beschäftigst, oder ist das was, wo du sagst, nee, ich habe hier meinen Plan, ich ziehe das durch und wenn es so ist, dann ist es so, aber da mache ich mich jetzt nicht bekloppt im Moment.
Ja, also ich mache mich definitiv nicht verrückt, aber ich mache natürlich genaueste Gedanken über so Sachen wie Ernährung und so weiter. Ich habe da auch mit dem Paul Schmidt, was mein Teamkollege jahrelang beim Laufen war und ein sehr, sehr guter Freund ist, der ist am Olympiastützpunkt in Berlin auch tätig als Arzt und der kennt sich da auch allerbestens aus. Ich habe mir da schon zu Läuferzeiten genaue Gedanken gemacht. Ich habe mir hier auch ausführlich Gedanken gemacht zur Thermoregulation, weil so ein Marathon wird ja beim Challenge Rot auch in der Hitze eher gelaufen und nicht unbedingt bei den Bedingungen, die ich als Läufer am liebsten habe. Da habe ich mir auch jetzt schon genügend Gedanken gemacht, auch vor dem Hintergrund letztes Jahr von der EM, wo es warm war, wie das mit der Kühlung funktioniert, dass die Getränke zum Beispiel 4 Grad haben sollten, die man trinkt, dass man immer eine frische, nasse Mütze hat, die 4 Grad kalt ist und solche Dinge. Also ich überlasse die Sache da schon nicht dem Zufall. Also das, was ich planen kann, plane ich. Und dann gibt's natürlich einige Unwägbarkeiten in den 8 Stunden, deutlich mehr als in 2 Stunden Marathon, mit denen ich dann leben muss, wenn an dem Tag der Wind es nicht hergibt, mit der und der Wattleistung so und so schnell zu fahren, dann muss ich halt damit leben, dass vielleicht auch 10 Minuten weg sind. Deswegen würde ich dann nicht in der Wechselzone sagen, jetzt laufe ich gar nicht mehr los, ne? Dann muss ich das halt an dem Tag so hinnehmen, weil, wie ich schon gesagt habe, für mich ist es jetzt, ich bezeichne das nicht als großes Scheitern, wenn ich über 8 Stunden bin, aber trotzdem gut durchgekommen bin, dann war es halt eine Erfahrung. Und man kann es ja auch im Triathlon, sage ich mal, auf 15 Minuten nicht genau planen. Die hängen immer irgendwo auch im Wetter drin. Man hat das, glaube ich, in Hawaii gesehen letztes Jahr. Das waren jetzt Jahrhundertbedingungen, da wurden auch Zeiten aufgestellt, die Leute sonst kaum in Rot schaffen. Obwohl Hawaii eigentlich bekannt dafür ist, langsamer zu sein. Und das ist mir schon klar, dass ich damit leben muss, ne?
Ja, weil das ist ja so. Und ich sag mal, wenn du bei einem Marathon irgendwie eine Minute schneller läufst, dann sind das Welten. Und bei einem Triathlon, so wie du gerade sagst, dann sind auch schnell mal 10 Minuten, 15 Minuten nach vorne oder nach hinten drin, wenn die Bedingungen das nicht hergeben, ne? Das ist, ja, da muss man genau. Dann wahrscheinlich wirklich mitleben.
Ja, und ich sehe halt irgendwie, sag mal, Watt ungefähr so im Triathlon zur Steuerung auf dem Rad, was beim Laufen das Minuten pro Kilometer ist, weil man beim Laufen halt, ja, auch bei Wind und so selten große Abstriche machen muss, jetzt vom Tempo her beim Laufen. Also ich steuere jedenfalls mein Training ausschließlich beim Laufen über Pace eigentlich. Mhm. Und klar, wenn es jetzt mega schwül und heiß wäre, dann tritt man auch sicherlich ein paar Watt weniger, weil dann eben auch wieder die Thermoregulation eine große Rolle spielt am Rad und dann der Wind nicht mehr kühlt, wenn es sehr schwül ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es in Rot nicht schwül sein wird zumindest. Oder wenn es sehr kalt ist, kann man natürlich auch, es gab auch schon mal ein Jahr, glaube ich, da sind die Leute mit Gore-Tex-Westen gefahren, weil es halt im strömenden Regen war und irgendwie 11 Grad hatte. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das war, ob das so 2009 war das, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Aber das hat man dann einfach nicht in der Hand. Da muss man mit den Bedingungen leben, die an dem Tag sind. Aber die betreffen dann ja alle.
Genau. Ja,
ja, jetzt würde ich gerne nochmal ein bisschen ein unangenehmeres Thema ansprechen. Und zwar, so wie ich das aus dem Gespräch herausbekommen habe oder rausgehört habe, ist deine Ankündigung quasi, ist ja auch was für dich. Also ich meine, du brauchst ein Ziel, da hast du dir mitgesetzt und darauf trainierst du jetzt hin. Aber du warst dir, glaube ich, auch vor der Ankündigung oder zumindest von der offiziellen Ankündigung auch bewusst, dass du damit vielleicht einigen Leuten ein bisschen auf den Schlips trittst. Was hast du denn so für Reaktionen bekommen, jetzt so von Altersklassenathleten oder vom Profis selber?
Ja, also ich wurde natürlich vom Niki Bock zum Beispiel vorgewarnt, dass es durchaus nicht jeder positiv aufnimmt. Der Andi Böcherer hat sich auf der Pressekonferenz ja auch gleich dazu hinreißen lassen, hat einen Kastenbier gewettet, dass die Laura Philipp am Ende schneller läuft als ich. Die Wette habe ich auch gern angenommen. Klar fühlt sich da vielleicht der eine oder andere auf den Schlips getreten. Ich kriege natürlich auch mit, was in irgendwelchen Internetforen diskutiert wird, nachdem es mir jemand gezeigt hat, dann lese ich es natürlich auch. Ich kann jetzt sagen, dass es mir komplett egal ist, aber ich nehme es ein Stück weit auch als Ansporn. Und über einiges kann ich auch schmunzeln, wenn die Leute so spekulieren, das und das, dann, ich habe schon die wildesten Sachen, Spekulationen gehört, der hat nur aufgehört, weil er nicht mehr laufen kann mit seinem Knie und jetzt muss er Triathlon machen. Und also, ja, über manche Sachen kann man einfach nur schmunzeln und ich gehe da aber auch, sagen wir mal, die meiste kriegt da auch nicht groß drauf ein, weil sollen die Leute sich denken, was sie wollen. Und es natürlich, mir persönlich ins Gesicht gesagt hat es natürlich noch keiner, weil es trauen sich dann die wenigsten. Aber ich wäre sogar bereit, mich mit jemandem auseinanderzusetzen. Ich möchte natürlich auch, was ich klarstellen möchte, ist, dass ich nicht sage, dass 8 Stunden keine Leistung ist und dass ich das mal nebenbei mache. Aber das ist für mich ein Leistungsanspruch, was ich schaffen möchte, ganz einfach. Und ich sehe aber auch 8 Stunden nicht als die absolute Weltspitze an. Also wenn Jan Frodeno 7 Stunden 35 hat, dann ist es immer noch 25 Minuten schneller, die ich mir nicht vorstellen kann, wo ich die hernehmen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, dass an einem Tag wie Hawaii, wo alle Profis topfit sind dann mit ihrem Saisonhöhepunkt, die Top 10 in Rot alle 47 machen würde. behaupte ich jetzt mal. Und wenn ich überlege, wie weit ich so beim Laufen von der Spitze weg bin, ich würde mich da auch eher an der Weltspitze der weißen Läufer messen als an Eliud Kipchoge, weil einfach die Afrikaner nochmal eine andere Liga sind gegenüber uns Weißen, rein vom Talent und von den physiologischen Voraussetzungen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die besten weißen Läufer irgendwie so 2:07 laufen, 2:08 in der Welt, ja, dann bin ich gute 8 Minuten dahinter. Und wenn ich das mal 4 nehme, auf 8 Stunden, ist natürlich eine vollkommen fiktive Rechnung, aber dann rechne ich 7:35 und 4 mal 8 Minuten drauf und dann kommt man schon der Sache näher, ne? Auf jeden Fall.
Und ich denke, was du sagst, ist auch ein durchaus valider Punkt, finde ich, dass gerade im Triathlon oder gerade im Profi-Triathlon ist ja unheimlich viel, eine Saison ist auf einen Punkt ausgerichtet und der eine Punkt ist Hawaii. Und bei einer Langdistanz, da kann man halt nicht 3-4 Mal im Jahr peaken, sondern da muss man seinen Saisonaufbau so machen, dass man in Hawaii in Topform am Start steht. Und das denke ich auch, wenn Rot für viele der Saisonhöhepunkt wäre, dann wären da wahrscheinlich auch nochmal ein paar andere Sachen möglich. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ne?
Ja, ich komme halt vom Laufen und im Laufen ist alles auf Zeiten fixiert. Ne? Weil man fährt 600-700 Kilometer nach Belgien und um 22 Uhr auf einer Mondobahn zu laufen, die 0,2 Sekunden pro Runde schneller ist als eine Tatanbahn und freut sich, wenn man 1,8 Sekunden 5000 Meter Bestzeit rennt. Also mir liegt einfach diese Fixierung auf eine Zeit, das kommt halt so ein Stück weit vom Laufen. Ne? Also viele Triathleten, die scheren sich ja gar nicht so groß um die Zeit, ne? Weil eben die Strecken gar nicht, ich glaube, es gibt irgendwie treerating.com, wo man die Zeiten irgendwie vergleichen kann, wo, glaube ich, irgendwie die Strecken in Relation gesetzt werden, irgendwie dann kann man vergleichen, Wales und Barcelona und Rot, wie schnell ist im Verhältnis, aber da kommt auch immer noch, die Streckenlängen weichen ja immer ein bisschen ab, aber ich habe mir einfach zum Ziel gesetzt, in Rot 7:59 zu haben und wenn sich davon jemand auf den Schlips getreten fühlt, naja, dann ist es halt so. Ja. Ist nicht mein Problem, wenn der es persönlich nimmt.
Nee, und was ja eigentlich eine ganz coole Sache ist, also ich meine, ich bin schon ein Freund davon, wenn man nicht immer nur, weil viele finden immer mehr Entschuldigungen für irgendwas im Vorfeld schon, dass es nicht klappen könnte oder warum es nicht klappen könnte, als dass sie sagen, so, ich hau jetzt mal einen raus. Von daher ist es schon was, ne, ist ganz positiv und du bist ja wirklich, du gehst ja sehr offensiv auch mit dem Thema um. Du bloggst jetzt zum Beispiel bei Trimark, habe ich gesehen. Ja. Du veröffentlichst da oder gehst auch sehr transparent mit deinen Leistungsdaten um, mit deiner Leistungsdiagnostik, die hast du da zum Teil veröffentlicht. Von daher ist das ja auch was, wo du die Leute wirklich ein Stück weit auch auf die Reise mitnimmst und sagst, hier, guck, so mache ich das, so sind meine Werte. Und dann ist ja auch ein interessantes Projekt, einfach für einen Außenstehenden das zu verfolgen, unabhängig davon, ob es nachher funktioniert oder nicht funktioniert. Ne? Und da sollte eigentlich jeder froh sein, dass einer da ist, der das auch in der Form kommuniziert, weil es gibt auch viele im Profizirkus, die sagen, nee, meine Leistungsdaten, die kriegt jetzt erstmal keiner, da mache ich jetzt mal ein Geheimnis drum. Ne? Und ja. Ich glaube, du hast ja auch der Großteil oder vielleicht sogar alle deine Einheiten kann man ja auch auf Strava nachverfolgen.
Genau, also im Prinzip kann man eigentlich alles da verfolgen. Also beim Schwimmen, da trage ich einfach nur irgendeine Gesamtzeit und die Distanz ein, damit ich für mich protokolliere, wie viel ich die Woche geschwommen bin. Mhm. Da habe ich jetzt keine Splits drin, weil ich nicht mit Uhr schwimme, sondern halt mit der Uhr, die im Schwimmbad hängt. Habe ich mir von einem Schwimmer sagen lassen, dass man nicht mit Uhr schwimmt. Und genau, also im Prinzip sind alle Einheiten, es kann sein, dass mal irgendwas fehlt, aber dann hat die Übertragung mal nicht funktioniert oder ich verheimliche nichts auf Strava. Also man sieht auch, wenn mal was schlecht läuft, ganz einfach. Also war aber schon zu Zeiten als Marathonläufer so. Also bei meiner, ich musste ja 2 Marathonvorbereitungen in kurzer Zeit machen, also von Qualifikation bis zu EM. Naja, dann ist es einige Wochen gut gelaufen, aber dann war ich auch mal platt und im Übertraining und dann war halt eine Woche fast kein Training, um aus dem Loch rauszukommen. Das kann dann auch jeder sehen. Aber ich mache da kein Geheimnis draus, weil ich eigentlich Freund davon bin, da mit offenen Karten zu spielen. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn andere Profis, man sieht immer irgendwie Training und Leistungstests und die schaffen es irgendwie in 10-Minuten-Video über Leistungsdiagnostik zu drehen, ohne einen Wert zu nennen. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Weil nachdem er das dritte Video der Art gesehen hat, interessiert es mich dann auch nicht mehr, weil wie eine Leistungsdiagnostik abläuft, weiß ich inzwischen. Ich finde eigentlich einen Austausch da im Training kann ja nur allen Seiten helfen eigentlich und da eine Geheimnisklämmerei zu machen. Also wüsste ich auch nicht, was das bringen soll. Klar macht man sich da in Anführungsstrichen angreifbar, dann sagt einer, naja, was tritt denn der was und was läuft ja da und da, aber Am Ende des Tages muss ich wissen, wie mein Körper darauf reagiert und wie ich mich dabei fühle. Das weiß ja trotzdem keiner, was auf Strava
Ja.
steht, wie ich mich dabei fühle.
Eben, weil ich sag mal, im Endeffekt, die Leistungsdaten sind ja auch lange noch nicht alles, ne? Ein gutes Beispiel sind ja auch immer hier die Norweger, die sind ja auch da sehr transparent. Und das
Genau.
ist ja fast schon so ein bisschen provokativ, dass man sagt, hier, guck, das ist unser Training, das sind unsere Werte. Wenn das alles ist, dann mach's doch nach, ne?
Genau, eben.
Ja.
Also ist auch so die Afrikaner, da gibt es einen Renato Canova, ein italienischer Trainer, der seit Jahren in Kenia lebt und einen Großteil der Athleten dort betreut oder einen sehr großen Einfluss hat vom Trainingssystem. Der legt auch jedes Training offen, ne, von seinen Athleten. Aber das allein ist halt nicht das Geheimnis. Also es kann auch nicht jeder ist auch nicht der gleiche Typ von dem, was er trainieren kann. Das heißt, der eine neigt halt besser zu Kraftausdauer oder beim Laufen hat einer mehr Grundschnelligkeit und der andere mehr Effizienz auf langen Strecken zu laufen. Wie gesagt, das Training allein nicht das große Geheimnis, aber ich bin auch immer für einen Austausch bereit und offen. Ich fand es noch ganz lustig, als ich im Trainingslager war, war mein Wattmesser kaputt. Und dann irgendwie haben schon die Leute spekuliert, ob ich mit 100 Watt im Training fahre. Und naja, da war einfach nur der Wattmesser kaputt. Also ein Signal hat nicht funktioniert. Und kannst den natürlich dann auch nicht mehr kalibrieren. Also irgendwann reicht es auch nicht, kannst du ja auch den Wert nicht einfach verdoppeln, weil du kannst es ja nicht mehr kalibrieren, wenn eins fehlt. Das ist dann halt mal so. Also stört mich auch, weil ich halt gern die Rückmeldung hätte. Aber das Problem ist jetzt auch behoben. Also die Wattdaten sollten jetzt alle wieder passen.
Also wir hier in der Wechselzone sind sehr große Freunde der Norweger. Da haben wir auch schon oft thematisiert. Aber jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage, die ich vorher gestellt hatte, wollte ich mir auch nochmal dazu sagen, dass ich diese Ankündigung, die du gemacht hast, einfach auch persönlich sehr cool fand. Und wie der Thomas schon sagte, da jemand, der sagt, ja, das will ich und das ist für mich. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht verstehen, wenn die Leute dich auch, sag ich mal, vielleicht persönlich ein bisschen angreifen für das, was du für dich selber machst, weißt du? Also ich meine, du lebst auch ein Stück weit davon, von dem Sport jetzt, hast ja gesagt, bist ja Trainer auch. Und das ist auch cool, wenn da jemand kommt und sagt, ja, ich will das jetzt schaffen. Du könntest auch das für dich behalten und dann am Rot, also am Challenge-Tag selber, dann da auftauchen und versuchen, die 8 Stunden zu packen. Da guckt auch jeder, was ist denn da passiert? Ja? Und so hast du mal eine Ankündigung gemacht und jetzt, ist halt für dich persönlich ein gewisser Druck da, aber so wie ich bisher so ein Interview herausgefunden habe, gehst du da sehr positiv damit um. Und ich persönlich habe auch hier im Podcast einfach mal eine Ankündigung gemacht. Da war der Coach dabei, da war der Thomas auch dabei. Da haben sie ein bisschen geguckt, aber ich will ja in Hamburg jetzt hier unter 3 Stunden kommen. Ich habe sogar 2:57 hier mal angedeutet, aber das ist für mich selber einfach, ja. Das ist mein momentaner Marathon-Rekord liegt bei 3:12. Das ist dann doch schon eine krasse Steigung, aber ja, ich habe auch gesagt, alles, was da unter den 3:12 ist, ist für mich eigentlich ein Erfolg, aber dementsprechend, ich hatte halt die Umfänge deutlich gesteigert und bin da sehr, sehr positiv. Aber selbst wenn ich es nicht schaffe, mir ist halt auch egal, was die Leute dann da schreiben oder mir persönlich dann sagen, von wegen, ja, hier hast du ja nicht gebracht und so. Also da auf jeden Fall sollten die Leute sich eher mal ein Stück von dir abschneiden und sagen, sehr gut, dass da wenigstens mal einer ist, der sagt, ja, das will ich schaffen und nicht hier alles Geheimniskrämereien und so, dass das doch auch unnötig, warum auch, ja. Sollten die Leute doch ein bisschen froh sein, dass da jemand mal so ist, gell?
Ja, man muss auch dazu sagen, es gehört halt heutzutage auch dazu, wenn du Profi sein willst, dass du erstens sowas laut auch sprichst, weil was will ein Sponsor mit jemandem, der daheim im stillen Kämmerlein trainiert und einmal im Jahr an der Startlinie steht? Und so ein Unterfangen kannst du auch nicht stemmen, wenn du keine Sponsoren hast, wenn du noch irgendwie schauen musst, wie du nebenbei Geld verdienst. Das geht einfach nicht bei dem Trainingsumfang. Also auf keinen Fall als Triathlet auf der Langdistanz. Und dann gehört das einfach dazu. Und dann heißt es immer, ja, das sagt er nur, damit er Sponsoren kriegt und so. Naja, klar, ich will schon Sponsoren haben, das ist vollkommen klar, weil ich die auch brauche. Aber ich erzähle meinen Sponsoren auch nicht irgendeinen Schwachsinn und die wissen auch alle, wie die Chancen stehen und dass das ein sehr, sehr gewagtes Unterfangen ist. Und die haben auch gesagt, okay, da haben wir Bock drauf, weil es einfach noch nie einer gemacht hat. Wollen wir auch sehen. Und ich lade gern jeden Age-Grouper, der da sagt, naja, der sagt das ja nur, das könnte ich ja auch sagen und Profi machen, den lade ich gern dazu ein, dass er mal einfach seinen Job hinschmeißt und sagt, er konzentriert sich da drauf. Es ist ja auch quasi ein Stück weit ein privates Risiko, das ich eingehe, sozusagen, ne?
Ja.
Weil also am Ende des Jahres, so viel kann ich sagen, bleibt für mich auch kein Geld übrig, ne? Es ist halt so, dass ich es machen kann, ein Jahr. Aber ja, wie gesagt, ich mache damit keine Reichtümer. Und da kann sich auch jeder gern selbst dafür entscheiden, ob er dieses Risiko eingeht und das machen müsste, weil es gehört halt einfach auch mehr dazu, als einfach nur zu sagen, ich bin jetzt Profi, du musst dann den großen Trainingsumfang erstmal wegstecken, ne? Was magst du, wenn es schlecht läuft, wenn du verletzt bist, dann hast du ja auch irgendwo einen anderen Druck noch, den man vielleicht nicht kennt, wenn man sonst noch einen Job hat und Triathlon nur ein reines Hobby ist.
Ja, davon kann ich auch ein Lied singen momentan, weil, wie ich ja gerade schon sagte, ich habe die Umfänge ja auch deutlich gesteigert und ich habe stellenweise das Gefühl, mein Leben besteht jetzt auch gerade, jetzt, ich glaube, in 2 Wochen ist jetzt Hamburg, also Ende April, und momentan ist ja wirklich nur schlafen, aufstehen, arbeiten und dann laufen und dann wieder schlafen eigentlich. Das ist so mein momentaner Rhythmus hier. Und da,
Ja, also
ja,
kenne
also.
ich, also.
Das ist schon krass. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du dann halt noch so einen Druck hast, dass du jetzt, sag ich mal, davon lebst, was du da gerade machst, das musst du dann auch immer schaffen. Und ja, eigentlich eine perfekte Überleitung. Du warst ja jetzt Profi, also auf Laufprofi. Und das ist ja, sag ich mal, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, sich davon, davon zu leben, als jetzt, sag ich mal, gut, als Triathlet. Jetzt Jan Frodeno hat jetzt seine eigene Marke aufgebaut und so. Wie war das für dich jetzt als Läufer-Profi, zu leben?
Ja, also davon leben konnte ich definitiv nicht, ne? Ich habe durch mein Läuferdasein Namen in der Läuferszene zumindest halbwegs. Also außerhalb kennt mich auch kein Schwein, sage ich mal, außer noch im Landkreis Roth, was in der Lokalpresse steht. Konnte dadurch aber halt mit meinem Coaching ganz gut ein bisschen was verdienen und habe aber, wie gesagt, auch immer noch nebenbei bei einem Freund gearbeitet und da im Prinzip Bürotätigkeit erledigt, weil es eben als Vollprofi vom Laufen zu leben halt schon sehr, sehr schwer ist. Und in meinem Leistungsbereich, wie gesagt, ich war auch nicht bei Olympia oder so, nahezu unmöglich. Also man hat dann eben noch die Möglichkeit, jetzt mal Social Media mäßig, wenn man da extrem aktiv ist und so, was jetzt aber auch nicht unbedingt meine Schiene ist, da in Anführungsstrichen den Pausenclown zu spielen, komplett, dann ist es schon sehr, sehr schweres Unterfangen. Auch wenn man jetzt anschaut, die deutsche Profiläufer wie Richard Ringer, der absolute Weltspitze ist für den weißen Läufer, der auch 27,30 auf 10.000 Meter gelaufen ist, der arbeitet auch einen halben Tag. Also es gibt auch wenige, aber das ist in allen Sportarten so. Das heißt, Radsport, die Spitze verdient immer gut und dahinter wird es ganz schnell sehr wenig, ne? Ich weiß nicht, wie viele Langdistanz-Triathleten wirklich sagen können, sie verdienen gut Geld davon, wo ich jetzt sage, die verdienen 50, 60.000 Euro im Jahr, die ihnen übrig bleiben, die sie auch für hätten, wenn sie einen ordentlichen Job Vollzeit machen würden. Das sind wahrscheinlich nicht so viele. Viele sind Studentenprofis oder machen das halt, sagen wir mal, aus Leidenschaft wie ich. Es reicht am Ende des Jahres für 0 auf 0 oder das ist ein bisschen, was übrig bleibt. Aber Reichtümer häufen da, glaubt die wenigsten an.
Ja, was ich immer auch so ein bisschen schade finde, das hatten wir auch schon so ein paar Mal in dem Podcast hier bei uns thematisiert, ist, in Deutschland fehlt auch immer so ein bisschen die Wertigkeit von dem Profisportler. Wenn du in Amerika bist und du erzählst einem, du bist Profisportler, dann sind die Leute direkt beeindruckt, sagen wow, und in Deutschland ist oft dann die erste Frage, die du kriegst, und womit verdienst du dein Geld? Na, es sei denn, du bist jetzt Fußballer, aber ich sag mal jetzt in den Randsportarten, ne, hat dieses Profitum in Deutschland einfach irgendwie noch einen Stellenwert, weil so oder einen viel zu geringen Stellenwert, weil so wie du sagst, man muss unheimlich viel reinstecken, man hat ein sehr hohes Risiko und das wird oft viel zu wenig gewürdigt, finde ich.
Ja, definitiv. Also mein sehr guter Freund, der Simon Stützel, der war damals zum Stipendium in den USA und hat daraus Scholarbook gegründet, also eine Agentur zur Vermittlung von Stipendien. Und inzwischen rennen alle deutschen Leichtathleten nach USA, weil sie da eben viel mehr Möglichkeiten und Anerkennung haben, ihren Sport dort professionell zu betreiben, weil es in Deutschland einfach, wie du schon sagst, da ist die Anerkennung nicht da, ne? Als Fußballprofi schon noch definitiv, aber alles andere, dann ist eher so, naja, der ist ja Profi, der hat ja Zeit, das ist eher so ein bisschen der Neid von den anderen Athleten in der Sportart oder von außenstehenden Athleten, die sagen, naja, ist ja kein Wunder, dass das so schnell ist, der hat ja auch den ganzen Tag Zeit zu trainieren, naja, aber wie gesagt, da gehört ein bisschen mehr dazu, als nur die Zeit haben zu trainieren. Und in den USA hat das, wie du sagst, einen ganz anderen Stellenwert auf jeden Fall.
Du hast ja deine Sponsoren erwähnt. Möchtest du mal deine Sponsoren auch hier jetzt erwähnen?
Ja, es sind einige. Also Simplon zum Beispiel, die mich da über Radsport Buchstaller bin ich dazu gekommen, wo auch einfach der Inhaber, der Stefan Vollbach, hat davon mitbekommen, als er bei Radsport Buchstaller war, hat gleich gesagt, okay, da habe ich Bock drauf. Dann haben wir telefoniert und eine Woche später hatte ich mein erstes Fahrrad dastehen. Also das
Okay.
war halt einfach auch ein Glücksfall, ne? Und dass halt da jemand auch drei solche Fahrräder einem hinstellt, sag ich mal, Halt auch ein High-End-Zeitfahrrad, ein High-End-Rennrad und noch ein Rossrad dazu. Garmin war schon lange ein Partner von mir, auch zu Läuferzeiten einfach. Und dann sowas so, habe ich Alpecin, was auch ein Glücksfall war, über Challenge Rot und Buchsteller, war einfach der Jörg Ludewig, also der für Alpecin die sportliche Leitung hat, als Ex-Radprofi in der Staffel bei der Challenge Rot gefahren ist letztes Jahr. Und dann gesagt hat, okay, das ist cool, im Triathlon wollen wir auch mal ein bisschen was ausprobieren. Und ich so mit ihnen zusammengekommen bin. Oder dann Regulat Pro, was über einen Athleten, den Andreas Strassner, den ich trainiere, der letztes Jahr überraschend den Wings for Life Lauf da in München gewonnen hat, da eben der Kontakt zustande kam. Das sind so die woher ich mein finanzielles Einkommen auch beziehe. Und da habe ich natürlich ja, einiges an Material, Unterstützung, oder das heißt auch lokal, der Physio oder jetzt Aero-Anzug, René Rosa, der auch Anne Haug und Anja Ippach und Andi Dreiz unterstützt, wo ich einfach einen schnellen Aero-Anzug habe und auch meine Radklamotten herbekomme und so weiter. Das ist eben auch, also ein Triathlon ist ja ein sehr, sage ich mal, geldintensiver Sport, also kannst du schon mal froh sein, wenn du dir die ganzen Sachen nicht kaufen musst. Genau, und dann habe ich eben gesagt, zwei Alpecin und Regular Pro, wo ich auch Geld bekomme und die das möglich machen, dass ich das Ganze eben dieses Jahr so als Profi absolviere.
Ja, das muss man sich auch immer vor Augen halten, weil es ist ja auch gewisse Sachen wie jetzt Physiotherapie oder Physiogen oder ja, andere Sachen, die dann auch hinten wie so ein Rattenschwanz hinterherhängen, das auch Geld kostet. Und da kann man echt froh sein, wenn es da Leute gibt, die einen dann unterstützen und unterfangen, weil ich glaube, dann wird man ja als Profi, sag ich mal, der jetzt, du jetzt dieses Jahr als Triathlon-Profi, sag ich jetzt mal, darauf ja, gegangen bist und musst ja quasi jetzt gucken, dass du das zeitlich und geldtechnisch alles unter einen Hut bekommst, ne? Dann ist man doch froh, wenn da jemand noch einen unterstützt, ne?
Genau, auf jeden Fall. Und ich habe zum Beispiel jetzt nach der Knieverletzung, weil ich da ja einen Autounfall hatte, Anfang Dezember, habe ich dann eine Reha absolviert und ich war in der Praxis bei Müller-Wohlfahrt in München und dann bei Eden Reha in Donaustauf. Das ist halt auch eine Leistung, die unter keine Krankenkasse fällt,
Das
die
kann ich
da
mir
anfällt.
vorstellen.
Das musst du auch erst, das musst du auch erst mal alles auslegen. Das geht schnell in die Tausende Euro. Auf jeden Fall, klar werde ich das irgendwann hoffentlich mal zurückkriegen von der Versicherung meines Unfallgegners, aber erstmal gehst du da in Vorkasse mit ein paar tausend Euro, in der Hoffnung, dass du sie wieder siehst. Ne? Aber das sind halt auch Opfer, die du dann da bringen musst, wenn du den Erfolg da haben willst.
Auf jeden Fall. Ja, dann hätten wir fast alles durch. Wir haben jetzt noch, also unser ja, Podcast-Kollege, der Adrian, hat ja auch noch eine Frage aufgestellt. Da kann ich jetzt nicht ganz was damit anfangen, deswegen stelle ich es jetzt einfach mal, wie sie hier steht. Was hat das mit den Running Rules auf Strava zu tun, auf sich?
Ah, genau. Also ich habe mir einfach aus einer Laune heraus so Running-Etikette überlegt, so wie es mir einfällt. Was halt in Läuferkreisen, sage ich mal, oder in so einem, sagen wir, Läufer-Profikreisen No-Go ist oder was für uns einfach. Manchmal sind es ja Tipps und manchmal ist es ja auch ein bisschen mit einem Schmunzeln und Ironie verbunden. So wie jetzt zum Beispiel irgendwie die Regel, es gibt keinen Grund, eine Dreiviertelhose zu tragen. Sieht scheiße aus, finde ich, und macht man als Läufer normalerweise nicht. Natürlich kann man eine Dreiviertelhose auch tragen, aber es sind einfach so Sachen, wie ich vorhin auch gesagt habe, mir hat ein Schwimmer gesagt, man trägt keine Uhr beim Schwimmen. Ist einfach so, ne? Oder wie dir ein Radfahrer sagen wird, man trägt auf keinen Fall Kompressionsstrümpfe beim Radfahren. Also sind einfach, gibt einfach ein paar so Dinge, die unter Sportlern beim Laufen halt No-Go sind sozusagen. Und es ist halt, ja, ist einfach ein Spaß, eine Belustigung für mich, Belustigung für die Leute finden es, glaube ich, ganz lustig. Ein relativ positives Feedback davon. Einer hat auch geschrieben, deine Regeln sind absolut scheiße und machen keinen Sinn. Das hast du eigentlich nicht nötig. Er hat wahrscheinlich die Ironie daran nicht verstanden, ne? Also, ja, oder wie als Läufer bei einem Lauf mit einem Startnummernband starten, macht man einfach nicht sowas. Also ist sogar verboten offiziell, also nach IAF-Linien,
Ja,
sowas.
so erkennt man dann immer die Triathleten bei den Läufen, ne?
Ja, ist natürlich jede Einzeldisziplin schmunzelt natürlich über die Triathleten, sei es der Schwimmer, der Radfahrer oder der Läufer. Aber ich mache natürlich auch meine Witze drüber, auch wenn ich jetzt selbst Triathlet bin. Der Besenwagen hat sich ja auch ein bisschen drüber ausgelassen, wenn ihr den Podcast kennt. Das ist so mein Lieblingspodcast eigentlich.
Okay.
Da war Sebastian Zellert zu Gast. Die haben es auch eher natürlich lustig gesehen. Die haben halt gesagt, 300 Watt, was sind 300 Watt für 4 Stunden, ne? Konnten es kaum fassen, so in der Art, dass das für Weltklasseleistung reicht. Aber die haben natürlich auch einräumen müssen, dass das vielleicht auch was anderes ist, wenn man danach einen Marathon laufen will. Wenn man da, wenn die Weltspitze da 300 Watt tritt. Ja, von denen ich im Übrigen weit weg bin, definitiv von diesen 300 Watt. Aber ja, wie gesagt, das ist Läuferetikette und einfach aus einer Laune heraus und so ein bisschen Spaß.
Ja, cool. Jeder, der mal Sebastian seine Running Rules wissen möchte, kann doch mal bei ihm auf Strava gehen. Ich glaube, auf Instagram machst du das auch, gell?
Genau, also ich habe sie auf Strava in den Beiträgen und Instagram habe ich sie jetzt auf mehrfache Anfrage in der Highlight Story gespeichert, damit man sie sich dauerhaft anschauen kann.
Genau. Ja, wir haben auch mal eine gesagt bekommen, wenn wir 500 Abonnenten kommen, dann kommen die Arschlöcher. Aber bis jetzt haben wir ganz, ganz liebe Zuhörer und ich glaube, die werden auch dieses Interview sehr genießen. Thomas, hast du noch was?
Nö.
Okay.
Also ich fand es sehr interessant, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, das Ganze weiter zu verfolgen. Ich werde es ja dann in Rot auch aus nächster Nähe,
Ho
zwar von
hoffentlich
hinten,
nicht.
aber, aber zumindest näher als die meisten dann doch verfolgen können. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf und bin gespannt, was am Ende des Tages dabei rauskommt und hoffe, du wirst uns dann auch über den, das ist, ich glaube, der 9. oder 6. oder 7. Juli darüber hinaus noch im Triathlon-Bereich erhalten bleiben.
Ja, also ich werde definitiv erhalten bleiben im Triathlon danach, weil wie schon gesagt, egal ob's klappt oder nicht klappt, in beiden Fällen mache ich weiter. Und ja, bin gespannt. Bin auch bereit, die Häme zu tragen, wenn es ein kompletter Reinfall wird. Aber ich lasse mich davon auch definitiv nicht unterkriegen und drehe den Versuch auch ein zweites oder ein drittes Mal an.
Ach, die Leute sollten mal nicht so engstirnig sein und auch mal sich jetzt nicht hier unterbuttern, sondern sollten die erstmal ein bisschen anfeuern.
Ja, also ich freue mich auch über jeden, der mich anfeuert an der Strecke, definitiv, habe ich ja schon gesagt. Und wie gesagt, den Rest muss der Heimvorteil richten.
Genau. Das glaubt die Leute werden nicht ertragen. Aber weißt du, was es heißt? Wer einmal beim Triathlon Blut leckt, der kommt da ganz schwer raus. Und ja, das Ziel ist ja dann irgendwann nur Hawaii, oder?
Ja, also über solche Sachen habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Wenn ich jetzt hier noch ankündige, ich möchte auf Hawaii, dann drehen die Leute vollkommen durch.
Das stimmt wohl, das stimmt wohl, ja.
Also da habe ich mir wirklich noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe erst mal das Ziel abzufrühstücken und danach schauen wir weiter.
Genau, das ist auch genau der richtige Weg. Ich sage auch bei mir bis Hamburg, alles andere ist mir jetzt erstmal egal, fragt mich bloß nicht. Mir bleibt eigentlich
Ich
nur.
wünsche auf jeden Fall viel Spaß in Hamburg.
Ja, danke. Ist auf jeden Fall eine schöne Stadt. Die Strecke soll auch recht schnell sein. Ich hoffe, dass das auch passt. Mir bleiben eigentlich nur noch zwei Fragen, gut, dass du nämlich Hamburg nochmal erwähnt hast. Erstmal wollte ich fragen, wie sieht denn deine Pläne für morgen aus? Weil du hast mir da mal was geschrieben. Morgen ist ein besonderer Tag für dich.
Ja, sehr, sehr wetterabhängig jetzt. Also ganz ursprünglich hatte ich mal vor, also morgen ist bei uns so ein lokaler Halbmarathon. Eigentlich keine Riesensache, wobei unsere Region eine der größten. Schöne Veranstaltung um den Rotsee. Ist eben nicht weit weg von der ersten Wechselzone und Radsportbuchsteller. Und Radsportbuchsteller hat eben mal der Charlie und der Fritzbuchsteller haben ins Leben gerufen, da vorher als Koppeleinheit eine Challenge-Runde zu fahren. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auf jeden Fall mit und dann danach eben 1 Kilometer zum Stadtlaufen und den Halbmarathon laufen. Ganz ursprünglich war mal meine Idee noch vor 2 Monaten oder so, ich fahre eine Runde schnell und laufe dann den Halbmarathon. Jetzt hat mein Trainer gesagt, wir wollen hier nicht gleich eine Mitteldistanz veranstalten, weil du sollst danach ja auch noch trainieren, ne? Der Plan ist jetzt eigentlich morgen mal, ich glaube, 3 mal 15 Minuten Renntempo zu fahren oder ein bisschen schneller. Muss ich nochmal genau dann nachschauen in Training Peaks, was der Plan ist jetzt für morgen. Und dann anschließend den Halbmarathon laufe ich jetzt sogar in Anführungsstrichen nur als Tempowechseltraining mit 1000 schnell und 1000 langsam im Wechsel. Genau, damit es nicht ganz so hart ist und ich danach auch noch, also hart wird es definitiv. Natürlich ist auch die erste so lange, also bisher bin ich glaube das längste 12 Kilometer als Koppeleinheit gelaufen und jetzt werden es 21 und die auch schnell. Wird man schon sehen, aber da es morgen nur 7 Grad hat, im schlimmsten Fall auch noch regnet, ja, wird man sehen, müssen wir es mit dem Radfahren machen. Vielleicht tatsächlich auch dann mit einer halben Stunde Pause, damit zumindest mal die Füße wieder warm werden. Weil, also ich werde jetzt nicht auf Biegen und Brechen da morgen mich bei 7 Grad und Regen, 4,5 Stunden in der Kälte bewegen. Da muss man vielleicht auch die Sache kurzfristig ändern. Aber der Plan ist jetzt mal morgen eine Challenge-Runde fahren, also knapp 90 Kilometer mit 3x 15 Minuten schneller und danach als Koppellauf 21 Kilometer, 1000 im Wechsel schnell und langsam zu laufen. Es wird ungefähr so zwischen 3,20 und 3,15 und die langsamen 3,40 bis 3,35 ist jetzt geplant.
Ja, das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit.
Ja, also je nachdem, wie gut das läuft, kommt dann ein Halbmarathon zwischen 1,13 und 1,12, 1,11 raus. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Das ist die erste lange Tempoeinheit für mich auch.
Dann drücken wir dir die Daumen, dass das alles klappt und dass es das auch alles, dass du verletzungsfrei bleibst bis rot. Ja, meine Abschlussfrage ist, hättest du denn für mich nochmal einen Tipp für den Hamburg-Marathon, was man während des Rennens, irgendeinen Tipp?
Also das Schlimmste ist zu schnell anlaufen. Also mein Tipp wäre ich immer eher defensiv anlaufen. Ist egal, wenn man mal irgendwo 5 Sekunden verliert, die holt man wenn dann am Ende wieder rein. Und was auch das Wichtigste ist, eigentlich ab Kilometer 5 schon trinken und vor allem auch schon Kohlehydrate trinken. Weil einfach später, also wenn man Hunger hat, ist es sowieso schon zu spät. Und am Anfang ist der Magen ja noch relativ gut durchblutet, man ist noch aufnahmefähig und dann kann man hinten raus auch mal eine Flasche auslassen oder so. Aber es ist eigentlich wichtig, dass man auch bei 5, 10, 15, 20, 25 immer schon was zu sich nimmt, um einfach zu verhindern, dass einem die Energie ausgeht. Und dann Windschatten suchen, so viel wie es geht. Ist beim Laufen kein Problem, ist erlaubt und sinnvoll. Und genau, ich meine, bei 3 Stunden hast du ja ziemlich sicher einen Mann mit Luftballon oder ähnlichem, der
Ja,
da paced.
da sind auch viele Leute
Genau.
drum rum, da kann man gut Windschatten.
Ja, genau, sind viele Leute rum. Was dann ein bisschen schwerer wird, ist die Ideallinie laufen, ne?
Ja.
Die letzte Running-Regel, die ich veröffentlicht habe, der Marathon hat definitiv 42,195 Kilometer und 42 Meter extra für die Toleranz. Aber die GPS-Uhren zeigen oft 41,6, 42,6, 42,7 an. Ja, weil die meisten Leute keine Ideallinie laufen. Wenn du da, es gibt viele Leute, die 3 Stunden laufen wollen, und wenn du mit 100 Leuten in der Traube läufst, du siehst diese Ideallinie ja nicht mal mehr, ne? Wenn du in jeder Kurve weiter außen läufst, macht das auch schon was aus. Ja, genau, deswegen trotzdem versuchen, möglichst irgendwie eine Ideallinie zu kriegen. Aber ich weiß, das ist nicht ganz einfach. Ich bin auch mal mit einem Freund, dem ich Tempo gemacht habe, in der größeren Traube gelaufen beim Berlin-Marathon. Das war schon, so mit 20 Leuten in der Gruppe laufen, ist dann schon irgendwann unangenehm, ne?
Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Tipps. Zumindest das mit den 5 Kilometern werde ich auf jeden Fall mal mir zu Herzen nehmen, weil das ist eigentlich mal der, den ich mal auslasse. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Einfach da am besten schon irgendwie eigene Gels mitnehmen und bloß noch dann dazu trinken. Das ist eigentlich das Einfachste. Genau. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg und ruhig bleiben.
Danke. Wir den natürlich auch. Also wir werden das auf jeden Fall beobachten und ja. Mal schauen. Wenn, vielleicht kannst du uns ja da nochmal eine kleine Sprachnachricht oder so zuschicken lassen, wie es für dich dann war.
Genau,
Auf jeden Fall
auf jeden
danken wir
Fall.
dir herzlich für dieses Interview. Es hat riesig Spaß gemacht.
Ich danke euch auch. Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und genau, bin froh, wenn ich Fragen beantworten konnte.
Ja, warst du sehr auskunftsfreudig und ja, mir bleibt eigentlich noch zu sagen, drückt den Sebastian die Daumen, nervt ihn nicht mit eurer dummen Kritik, sondern unterstützt ihn dabei und ja, wie gesagt, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück und ja, das war's von meiner Seite.
Super, vielen Dank. Dann, wir hören uns.
Jo.
Macht's gut.
Alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.